dass du nicht mehr das Produkt auf Teufel komm raus verkaufen möchtest, sondern dein Ansatz sollte sein, welchen Mehrwert kann ich eigentlich ins Unternehmen für meinen Kunden bringen, damit er am Ende sagen kann, hey, das Gespräch mit dem Stefan, das Gespräch mit der Marie, das hat mir so viel gebracht. Ich sehe das als eine Zusammenarbeit oder eine langfristige Zusammenarbeit für die Zukunft. Und das sollte eigentlich so in den Köpfen eines jeden Vertrieblers heutzutage sein.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness. Und heute mit einem Kopf aus dem Sales-Business. Und da freue ich mich sehr, dass wir ja es geschafft haben, eine ganz, ganz tolle Kooperation mit meinem heutigen Interviewgast hinzubekommen. Und da werden wir noch viel drüber berichten und viel von sprechen. Und das Erste, was wir jetzt hier machen, und gar nicht mal für uns das Erste, aber das Erste, was wir für die Öffentlichkeit machen, ist jetzt erstmal, dass wir hier einen Podcast aufnehmen. Und das freut mich riesig, habe ich gesagt, dass du dabei bist, dass du dich darauf eingelassen hast. Herzlich willkommen, Marie Kipper.
Hallo Stefan, ich freue mich ebenfalls sehr dabei zu sein.
Ja, guck mal, die gute Laune ist ja schon ansteckend und dann freuen wir uns jetzt auf die kommenden 45 Minuten, was auch immer wir da alles so zu besprechen haben. Ich habe ja schon einen groben Plan davon, wo es hingehen kann. Du hast schon ein bisschen was vorbereitet und das Schöne ist ja, wir werden auch noch gemeinsam auf der Bühne stehen, dazu dann aber später mehr einen kleinen Cliffhanger an dieser Stelle. Vorher wollen wir wissen, wer du eigentlich bist. Was hast du bisher gemacht? Wie ist deine Jobbezeichnung? Vielleicht magst du dir mal selber vorstellen und dann kriegen wir alle ein bisschen besseren Eindruck von dir.
Ja, super gerne. Also Jobbezeichnung ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich würde mich fast eigentlich als Mädchen für alles im besten Sinne bezeichnen, aber natürlich mit einem ganz, ganz starken Fokus auf den Vertrieb. Was habe ich die letzten, ja jetzt, ich glaube, 13 Jahre gemacht? Vertrieb und das mit vollem Herzen. Mir wurde früher immer schon gesagt, so Marie stand als kleines Mädchen auf dem Flohmarkt und hat ihre Playmobil-Sachen verkauft. Also damit ging es dann eigentlich schon richtig los und irgendwie hat mich dann der Vertrieb festgehalten und bin jetzt in den letzten Jahren eigentlich sehr stark in der Tech-Welt unterwegs gewesen. Auch Startups, so ein paar Names, Personio, ganz am Anfang war es Axel Springer, also schon gut Erfahrungen gesammelt. Und jetzt seit 6 Monaten, man glaubt es kaum, oh mein Gott, habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht. Aktuell als One-Woman-Show und bin ganz stark in der Beratung verankert. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei, wie sie ihre Vertriebsprozesse besser machen können, wie sie gewisse Dinge automatisieren können und zusätzlich natürlich auch, wie sie ihre Teams an die Prozesse anpassen, aber eben auch coachen können, dass sie sich an die Gegebenheiten, so wie es jetzt in den letzten Jahren oder beziehungsweise wie sich der Vertrieb in den letzten Jahren entwickelt hat, eben auch mitgehen können. Also super spannend und es wird nicht langweilig.
Also großartig finde ich ja, dass wir da die gleichen Weg eingeschlagen haben. Wir beraten Unternehmen oder in unserem Fall ja auch ganz viel Sportorganisationen. Und dennoch haben wir vielleicht auch, stellen wir nachher fest, ein paar Unterschiede in deren bisherigen Erfahrungen, weil du hast gesagt, du kommst aus Startups und aus der Tech-Welt. Da gucken wir uns gleich mal an, was da eigentlich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede sind. Aber natürlich müssen wir einmal wissen, wie kommst du überhaupt zum Sport? Also wieso habe ich überhaupt das Gefühl, dass du genau die Richtige bist für weiteres Vertriebstraining und weitere Vertriebsthemen hier im Podcast? Irgendwie muss ja der Bezug zum Sport da sein. Und vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was erwähnen. Was für eine Sportart fasziniert dich?
Ja, also selber mache ich natürlich auch super viel Sport. Aber das ist gar nicht mal das, wo mein Herz für schlägt. Und ich hoffe, dass ich jetzt zumindest ein paar Herzen erreichen kann.
Jetzt sind wir gespannt.
Ja, meine Leidenschaft schlägt absolut für den BVB, für das schwarz-gelbe Herz in Dortmund. Und da bin ich jetzt schon seitdem ich klein bin eigentlich, dank meinem Papa. Und tatsächlich auch mit Südtribünen-Dauerkarte. Jetzt, seitdem ich in München wohne, muss man dazu sagen, nicht mehr ganz so häufig, wie es früher mal war. Aber es gab eine Zeit, da war ich tatsächlich alle 2 Wochen im Stadion. Und so ganz verliert man den Bezug zum Fußball natürlich nicht. Und deswegen freue ich mich jetzt, hier bei dir zu sein und auch vielleicht so ein bisschen über Sport zu quatschen.
Wir haben ja auch schon eine ganze Menge über unser Business, über unsere Sportkunden gesprochen und ein bisschen Gemeinsamkeit haben wir das schon, weil ich hatte ja auch schon in meinen Anfängen bei Sport 5 damals als erstes den Job beim BVB und insofern, also ne, im Vertrieb da und nicht auf der Südtribüne, aber da sind wir vielleicht das ein oder andere Mal sind wir uns da vielleicht schon über den Weg gelaufen. Jetzt haben wir gerade schon gehört, du hast dich selbstständig gemacht, du bist Gründerin, das Ganze jetzt seit etwas mehr als 6 Monaten. Mhm. Und sag uns noch mal ganz kurz was zu deinem Unternehmen, was du oder zu deiner Selbstständigkeit, wer sind so deine typischen Kunden, was sind deren größten Needs? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, also es sind 2 Kerngruppen. Alle haben irgendwie was mit der Tech-Branche oder einem digitalen Fokus zu tun. Und auf der einen Seite sind es ganz häufig Startups, die kurz aus der Early-Phase eigentlich raus sind und nicht mehr den klassischen Founder-led-Sales machen möchten, weil sie einfach nicht mehr die Ressourcen dafür haben. Das kann man, glaube ich, ganz gut so sagen, weil irgendwann wird die Zeit knapp, aber auf der anderen Seite ist das Geld vielleicht noch nicht so da, um einen festen Vertriebsmitarbeiter einzustellen. Und da komme ich dann ins Spiel. Denn zum einen übernehme ich den aktiven Sales für die jeweiligen Gründer. Und auf der anderen Seite unterstütze ich die Startups aber auch dabei, ihren Vertrieb wirklich auf das, hört sich jetzt blöd an, aber nächste Level zu heben. Denn viele der Startups planen langfristig ein Investment. Gerade Investoren sind natürlich stark daran interessiert, dass dann mal schon mal eine Basis für den Vertrieb da ist. Und da ist dann meine Rolle eben ganz wichtig, denn zum einen bringe ich schon aktiven Umsatz, was natürlich auch dann auf das Unternehmen einzahlt. Und auf der anderen Seite lerne ich während des aktiven Vertriebs das Unternehmen kennen, lerne die Prozesse kennen, lerne die Mitarbeiter kennen, aber auch natürlich Produkt und Kultur. Und an dieses Kennenlernen passe ich dann eben die Prozesse an, die dann für das Unternehmen langfristig relevant sind.
Das heißt, hast gerade so nebenbei gesagt, du übernimmst den Vertrieb. Das heißt, du bist dann tatsächlich für deine Kunden, für deine Startups am Telefon oder im Sales-Prozess bis zum Closing oder wie muss man sich das vorstellen? Und wie viele Kunden kannst du gleichzeitig auf die Art und Weise bedienen?
Ja, kommt tatsächlich ganz drauf an, was der Kunde am Ende möchte. Ich kann ganz klassisch Full Cycle übernehmen, weil dann kann ich natürlich auch den gesamten Vertriebsprozess besser machen. Aber auf der anderen Seite mache ich auch teilweise für einen Kunden nur die bis zur Discovery-Phase, also wo der Kunde dann wirklich tiefer reingeht, Fragen stellt, ganz konkret die Herausforderungen erfragt. Also das liegt tatsächlich ganz beim Kunden selber.
Okay. Nochmal dazu die Frage, wie viel kann man da parallel bedienen, wie viele Kunden das?
Ja, also es ist natürlich auch hier wieder, wie viele Kunden mache ich Full Cycle, bei welchen mache ich nur die klassische Kaltakquise oder sind es warme Leads, die mir zur Verfügung gestellt werden, die ich dann eben abtelefoniere oder auch per E-Mail, per LinkedIn, also auch heute Neuzeit, Social Selling darf man ja nicht vergessen. Also da würde ich keine pauschale Aussage treffen, aber ich glaube so 3, damit fährt man ganz gut.
Okay. Und planst du dann auch zusätzliche Mitarbeiter bei dir aufzubauen?
Langfristig kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Es gibt natürlich dann immer einen Part, der gerade in der Anfangsphase immer schwierig ist mit dem eigenen Kopf. Man sagt immer, man hat immer so einen hohen Anspruch, die Qualität muss stimmen. Und sobald man natürlich jemanden extern mit reinholt, dann liegt die Verantwortung nicht mehr nur bei einem selber eben, sondern auch beim Mitarbeiter. Und gerade wenn man einen sehr hohen Qualitätsanspruch hat, was ich von mir selber tatsächlich sagen würde, noch ist es nicht in Planung. Ich komme aktuell ganz gut damit klar. Aber langfristig, you never know. Also man weiß nie, was passiert. Oder sag niemals nie.
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn du für einen Kunden sehr erfolgreich warst und da gute Calls gemacht hast, gute Deals gemacht hast, gute erste Kundengespräche oder vielleicht sogar Closings, der will dich ja gar nicht loslassen. Also der würde dich ja dann gerne festanstellen.
Festanstellen, das Gespräch habe ich noch nicht geführt. Aber man muss dazu sagen, bisher hat mich noch kein Kunde verlassen. Und das ist, glaube ich, sehr schön zu hören. Also es ist schon auch mein Ziel, da langfristige Partnerschaften einzugehen, weil du natürlich von Monat zu Monat das Unternehmen besser kennenlernst, die Leute dahinter besser kennenlernst und das ist ja auch das, was bei mir dann eben oder wo mein Herz verbrennt, wenn die Prozesse dann anfangen zu funktionieren und man dann auch langfristig Erfolge sieht. Das ist ja das, wofür ich stehe und wo ich dann auch sagen kann, hey, da ist mein Stempel drauf. Schön zu sehen, dass es funktioniert und dass am Ende auch langfristig das Unternehmen davon Früchte trägt.
Mhm. Das, was du gesagt hast und was nicht ganz unwichtig ist, weil am Ende geht es ja darum, vermute ich, das ist zumindest bei uns so unser Credo, den Kunden am Ende besser machen. Also die Prozesse besser machen, die aufstellen. Das, was man ja so interimsmäßig jetzt im Vertrieb macht, ist ja dann eine vorübergehende Phase. Und dann geht es ja darum, dass am Ende der Kunde damit selber um die Ecke kommen kann und das selber hinkriegt. Jetzt habe ich die Frage etwas verloren, die ich stellen wollte. Gut für einen Podcast-Moderator. Was ich eigentlich wissen wollte, dieser Anspruch, dann den Kunden besser zu machen, ist das meist auch der Ursprungsauftrag oder kommt der Ursprungsauftrag eher aus dem Mach mal für uns Vertrieb? Und verstehen die dann überhaupt, dass du sie eigentlich besser machen willst, dass sie an sich arbeiten müssen und sich nicht darauf verlassen können, dass da jemand gibt, eine Marie gibt, die das macht? Also ist das nicht so ist so ein Spannungsverhältnis da nicht häufig vorhanden? Du willst eigentlich Prozesse verbessern, aber erstmal wollen die einfach nur deine Leistung.
Ja, definitiv. Also es ist natürlich ganz klar am Anfang, was ist die Erwartungshaltung? Und das ist auch das, was ich im ersten Gespräch, im Kennenlerngespräch oder auch im zweiten Gespräch dann ganz klar kommuniziere. Ich übernehme für euch den Vertrieb und das mache ich auch gerne. Mein Ziel ist es aber langfristig, euch dazu befähigen. Und das ist ja auch immer das, was ganz viele vergessen. Ihr sollt ja langfristig ohne mich klarkommen. Denn ich werde nicht für euch fest arbeiten können. Dafür mag ich die Selbstständigkeit zu gerne. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, du musst schon vorher eigentlich den Erwartungshorizont abstecken und dann hinten raus ganz klar sagen, in so und so vielen Monaten bin ich eigentlich nur noch euer Sparringspartner und wir gucken gemeinsam, welche Prozesse können wir noch besser machen. Ein Unternehmen entwickelt sich ja auch, ne? Nach 6 Monaten ist der Status quo ein ganz anderer, als ich eigentlich oder beziehungsweise als ich gestartet bin. Und es gibt immer irgendwas zu verbessern. Vielleicht ist es nach 6 Monaten, dass man in das Gespräch führt, okay, lass uns den ersten wirklich konkreten Vertriebsmitarbeiter einstellen, wo ich dann auch super gerne unterstütze, weil ich durch meine vorherigen Positionen auch schon Hiring-Gespräche geführt habe, neue Mitarbeiter eingestellt habe. Das heißt, ich weiß, worauf muss man achten, was sind die wichtigen Stellschrauben, was sind die richtigen Fragen, die man eben in so einem Gespräch führt. Und damit siehst du eigentlich, es gibt immer irgendwelche Punkte in der laufenden Beratung, wo du eigentlich Ansatzpunkte findest für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Und so wird dann auch sukzessive der aktive Sales auf meiner Seite weniger.
Und so merkt man ja auch schon, warum das Sinn macht, dass wir beide sprechen, weil wir ja in ganz ähnlichen Bereichen da unterwegs sind. Wir wollen die Vertriebsteams besser machen. Wir merken, dass die Ressourcen dafür häufig nicht da sind, bauen dann Ressourcen auf. Manchmal holen wir uns die hier selber ins Team. So viel denn zum Thema Mitarbeiter einstellen. Aber diese Mitarbeiter sind dann für den Kunden da. Vielleicht soll ich dir von dem Geschäftsmodell nochmal erzählen. Die Mitarbeiter sind dann für den Kunden ausschließlich da und wollen dann anschließend, dass das Know-how aber in die Clubs übergeht, in die Vereine übergeht. Also das sind wir dann ja schon sehr ähnlich unterwegs. Und wir haben jetzt ja den Übergang zu den Sportorganisationen, die sich teilweise so, muss man sagen, die befinden sich in einem Prozess, dass sie sich auch verbessern und weiter verprofessionalisieren. Da sind manchmal 2, 3 Vertriebsmitarbeiter schon da. Manchmal haben wir auch vielleicht nur den Geschäftsführer, der das macht, wenn ich an den einen oder anderen kleineren Club denke. Manchmal haben wir ganze Vertriebsorganisationen da, wo dann 20, 25 beim Fußball-Bundesligisten Champions-League-Teilnehmer möglicherweise auch viel, viel mehr Menschen in einer Abteilung, die da Vertrieb heißt, Vermarktung heißt, die da zuständig sind für die B2B-Vermarktung. Das heißt, wir haben eine riesengroße Bandbreite, ähnlich wie man es wahrscheinlich bei Startups und mittelständischen Unternehmen auch so hat. Aber halt auch gerade die ganz, ganz, ganz vorne anfangen und sich das Thema Vertrieb erstmal so richtig auf die Fahne schreiben müssen. So, und jetzt haben wir also dadurch eine Parallele. Würdest du jetzt, bevor wir tiefer eintauchen, aber so auch irgendwie in dem Sales-Prozess selber, würdest du da, du hast gerade Kaltakquise erwähnt, du hast aber auch Social Selling erwähnt, würdest du da so eine Einordnung mal machen, was sind die Besonderheiten der Startup-Szene oder der Tech-Szene, wie machen die eigentlich B2B-Vertrieb, was gehört da eigentlich dazu, welche Schritte, und wenn vielleicht nur ganz grob gefasst, aber welche Schritte sind eigentlich da relevant, wie funktioniert da B2B-Vertrieb?
Ich glaube, das, was für mich am stärksten, und ich hoffe, dass da auch alle anderen Unternehmen aus dem Bereich mitgehen, was ganz klar deutlich wird, Sales ist nicht mehr so wie früher, dass man als klassischer Vertriebler auftritt und, keine Ahnung, Aktentasche auf den Tisch legt und sagt, guck mal, das ist mein Produkt hier, ich zeig dir mal die Präsentation, so und so läuft's und am Ende gehen wir einen Kaffee trinken oder ein Bierchen trinken und dann unterschreiben wir mal. Also die Zeiten sind meiner Meinung nach klar vorbei und in der Tech-Welt waren sie vielleicht sogar nie so da, wie es früher war. Ich kenne es noch aus den Zeiten von meinem Vater, der tatsächlich im ganz klassischen Anzeigenvertrieb war für eine recht große Tageszeitung. Und da war das genauso. Ne? Da gehst du irgendwie auf Kundenevents, lernst die Leute kennen und dann, ja, ist eigentlich nächsten Tag dann irgendwie der Deal gezeichnet. Die Zeiten sind vorbei. Heutzutage würde ich sagen, sind wir eigentlich mehr Consultants, also wirklich Berater fürs Produkt. Und da ist es eigentlich auch die Phase, die meiner Meinung nach völlig unterschätzt wird. Das ist die Discovery-Phase, wo ganz, ganz viele Fragen gestellt werden. Und da geht es in erster Linie darum, braucht mein Kunde oder mein potenzieller Kunde überhaupt unsere Lösung, unser Produkt, unsere Werbefläche, wie auch immer. Genau diese Denke sollte meiner Meinung nach ein Vertriebler heutzutage haben, dass du nicht mehr das Produkt auf Teufel komm raus verkaufen möchtest, sondern dein Ansatz sollte sein, welchen Mehrwert kann ich eigentlich ins Unternehmen für meinen Kunden bringen, damit er am Ende sagen kann, hey, das Gespräch mit dem Stefan, das Gespräch mit der Marie, das hat mir so viel gebracht. Ich sehe das als eine Zusammenarbeit oder eine langfristige Zusammenarbeit für die Zukunft. Und das sollte eigentlich so in den Köpfen eines jeden Vertrieblers heutzutage sein. Und das merkt man ganz, ganz stark in Tech-Sales, weil du da einfach sehr erklärungsbedürftige Produkte hast. Dementsprechend musst du vorher einfach sehr konkrete Fragen stellen, um hinten raus dann zu sagen, hey, das passt oder das passt nicht.
Bei dem einen Punkt mit dem Bierchen trinken würde ich vielleicht noch widersprechen. Das passiert im Sport schon noch mal ein paar Mal. Das ist auch gut so. Aber das finde ich gut, dass wir da jetzt mittendrin sind. Wenn wir davon ausgehen, oder wo würdest du die Discovery-Phase einsetzen? Es findet als erstes eine Kontaktaufnahme statt mit dem potenziellen Kunden. Gehen wir davon aus, du meinst auch telefonisch vielleicht, also im 1-zu-1-Gespräch, okay. Also findet telefonisch das statt. Ist da schon, wann kommt die Discovery-Phase? Ist die in diesem Gespräch, ist die in der ersten Anbahnung, ist die, wenn wir dann über einen Zoom-Call möglicherweise in die Präsentation gehen? Wie ordnest du die zu?
Ja, finde ich schon mal interessant, dass du danach Präsentation sagst. Da würde ich schon direkt wieder widersprechen und sagen, Stefan.
Sehr gut.
Also es ist tatsächlich so, dass du natürlich, wie du schon sagst, erstmal in die Kontaktaufnahme gehst. Da gibt es unterschiedliche Wege. Du kannst über das Cold Calling gehen, du kannst Leute auf LinkedIn anschreiben, du kannst LinkedIn-Videos verschicken als erster Kontaktpunkt. Du kannst E-Mails schreiben, auch hier wieder Vorsicht, nicht hallo, ich bin Marie, ich habe das und das Produkt, lass uns doch mal sprechen, sondern auch hier direkt wieder diesen Gedanken mit einbringen. Was ist der Mehrwert für die Person, die ich gerade anschreibe? Ist es vielleicht ein Blogpost? Ist es ein Video, was wir mal aufgenommen haben zu einem bestimmten Thema? Ist es vielleicht sogar ein Event, was spannend für die Person sein könnte? Also auch hier direkt wieder diesen Mehrwert generieren. Sobald die Person angebissen hat, was hoffentlich ziemlich schnell passiert, falls nicht, machen wir ein Follow-up. Also auch hier wieder einen neuen Weg finden, wie kann ich ins Gespräch gehen? Im besten Fall hat die Person angebissen und wir vereinbaren einen ersten Termin. Sollte das Ganze übers Telefon passieren, kannst du da schon die ersten Fragen stellen. Also wirklich, wo stehst du gerade? Was ist eure Strategie? Wo willst du langfristig hin? Was ist deine Aufgabe im Unternehmen? Also vielleicht auch diese emotionale Komponente mal mit einbringen. Wo stehst du gerade als Person? Hast du ein persönliches Ziel? Wie willst du deine Karriere zukünftig gestalten? Also wirklich sehr auf die persönliche Ebene gehen. Und wenn du dann in die Discovery gehst, das wäre dann der zweite Termin, den du eben vereinbart hast, ist da ganz, ganz wichtig, schon vorher die Erwartungshaltung abzuklären. Denn hier geht's nicht darum, dein Produkt vorzustellen oder deine Werbefläche im digitalen Umfeld auf irgendeiner Webseite, sondern da geht's tatsächlich darum, herauszufinden, wo steht mein Gegenüber, mein potenzieller Kunde gerade. Das heißt, jedes Gespräch, was ich anfange, geht erstmal los. Hi, ich bin Marie, schön, dass wir heute sprechen. Nur, dass wir einmal kurz den Erwartungshorizont klären. Ich werde dir heute sehr viele Fragen stellen. Das mache ich, um herauszufinden, was für dich gerade wichtig ist und ob es langfristig für uns Sinn macht, in eine Zusammenarbeit zu gehen. Damit ist die Person auf der gegenüberliegenden Seite schon mal darauf eingestellt, okay, hier werde ich jetzt keine klassische Unternehmens- oder Produktpräsentation bekommen, sondern geht es konkret darum, um mich, um meine Person, um mein Unternehmen und um meine aktuelle Situation, Herausforderungen, Zukunftsstrategien, um dann am Ende zu sagen, ja, passt oder passt nicht.
Da kommen wir jetzt, also da ist jetzt schon eine ganze Menge drin. Ich wünsche, dass alle Zuhörer jetzt schon irgendwas zu schreiben dabei haben und das alles schön mitnotieren können. Also, wir haben jetzt Discovery-Phase, da wollen wir jetzt nochmal einsteigen. Die ist also auch als solche angekündigt beim Gegenüber. Das heißt, du hast dann durchaus entweder vorher oder da in dem Gespräch, gleich am Anfang schon erwähnt, dass es hier um eine ganze Menge Fragen geht. Ist das die, auch die Übersetzung mit Discovery? Also würdest du sagen, das ist die Fragephase?
Ja, definitiv. Also da geht es darum, so viele Fragen wie möglich zu stellen. Man kann das immer ganz gut strukturieren, indem man eine sehr offene Frage stellt, um die Person erstmal ins Reden zu bringen. Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen, die Personen, die da gerade in dem Meeting sitzen, die kennen sich ja eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich dieses Gespräch erstmal aufwärmen. Wir müssen klassisch Smalltalk machen. Wir müssen einfach diese Easygoing-Fragen stellen. Sollten schon irgendwo produktspezifisch sein oder zumindest unternehmensspezifisch, denn wir wollen ja schon in diesem Business-Kontext bleiben. Aber das sollten eher Fragen sein wie, hey, wie liefen denn eure letzten Monate? Was ist zukünftig bei euch geplant? Wo die Person einfach ein bisschen plaudern kann. Auch hier Fragestrategie immer offene und geschlossene Frage. Bei offenen Fragen, wo man eben nicht mit Ja und Nein antworten kann, bekommt man tendenziell wesentlich mehr Informationen. Also darauf sollten wir Wert legen in der Discovery-Phase. Wenn wir merken, die Person kommt ins Reden, dann gehen wir schon tiefer in die Fragen rein. Da legen wir den Finger mal wirklich konkret in die Wunde, weil auch da ein Ziel ist es, wir wollen natürlich irgendwo einen Need rauskitzeln, dass die Person am Ende schon sagt, boah, das Produkt, was ihr da gerade anbietet, das brauchen wir schon. Denn wir haben Schmerzpunkte in den jeweiligen Abteilungen, die wir genau mit eurem Produkt am Ende aushebeln können. Können wir später auch gerne nochmal konkreter drauf eingehen. Aber so baut man sich im Endeffekt einen roten Faden in dem Gespräch auf. Offene Fragen, easygoing Fragen und dann hinten raus eben noch ein bisschen, ich sage immer ja wirklich, wo es dann richtig wehtut. Und am Ende, wenn man wirklich viel erfahren hat, dann kommt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Hey Stefan, habe ich das richtig verstanden? Das, das, das und das. Also kommen wir doch am Ende zu der Conclusion, unser Produkt passt echt gut. Gibst du mir recht? Und dann kommt dann die geschlossene Frage. Und im besten Fall beantwortet die Person das mit Ja. Und dann haben wir eigentlich, nein, ist jetzt easy gesagt, ein Deal. Schön, wenn es so wäre, aber.
Du hast ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts über die Dienstleistung oder das Produkt wahrscheinlich erzählt. Vielleicht maximal so Namen und Gründung, ja, und wie auch immer da so die Idee ist. Aber und natürlich, ich meine, der Gegenüber ist jetzt auch bestimmt jetzt ein Stückchen vorbereitet, weil er solche Gespräche öfter führt. Merkt er ja, wo diese Fragen hingehen. Wie oft passiert dir das, dass da so eine gewisse Skepsis und Abneigung, ablehnende Haltung trotz dieser Technik des Fragens auftaucht? Also wie oft merkst du, dass da jemand auch die Frage stellen könnte, pass auf, ich habe dir jetzt 20 Minuten was erzählt, wo führt das alles hin? Komm mal zum Punkt, ich habe auch nicht so viel Zeit. Also ist das nicht auch eine Situation, die schon mal begegnet ist, und wie oft könntest du dir das vorstellen?
Also wenn ich jetzt sage, ist mir vielleicht 5, 6 Mal passiert, dann ist das wahrscheinlich nicht mal gelogen, weil du ja von vornherein die Erwartungshaltung klar absteckst. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn du das vorher nicht machst und einfach mit einem Fragenhagel loslegst. Mhm. Klar, dann sagt die Person am Ende auch, du sag mal, Marie, was machen wir hier eigentlich? Aber wenn du von vornherein sagst, hey, ich stelle dir die Fragen, um am Ende gemeinsam abzuschätzen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, dann weiß ja die Person, warum ich die ganzen Fragen stelle. Und man darf eine Sache nicht vergessen. Wichtig ist, dass wir hier einen Dialog in der Discovery führen. Das ist kein Monolog auf meiner Seite. Das heißt, ich stelle eine Frage, Person B antwortet sehr ausführlich im besten Fall. Und dann kann ich auf Unternehmensseite natürlich auch immer noch mal eine Produktinfo mitgeben. Zu sagen, hey, mega cool, danke, dass du mir die Insights gegeben hast. Ich kann schon mal von wegnehmen, wir haben das und das Feature. Das passt total gut auf euer Problem gerade. Lass uns da doch später im zweiten Termin, und da kann man das schon mal schön anteasern, in einer gemeinsamen Demo mal gucken, wo das Ganze bei euch noch mehr Sinn macht. Und ich zeige es dir dann konkret. Also da ist so ein natürlich ein kleines Spiel zwischen den Gesprächspartnern. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man da nicht nur Fragen stellt, sondern dass es Dialogcharakter hat.
Ja. Wenn du mit den Fragen so für dein Gefühl halbwegs durch bist, wechselst du dann auch direkt über in Lösung oder sagst du, ja, das machen wir dann im zweiten Termin, da habe ich mir dann deine Fragen alle ausgewertet und dann melde ich mich wieder? Oder hast du natürlich schon so Überleitung im selben Gespräch zu der eigentlichen Lösung, zum eigentlichen Produkt?
Ja, definitiv. Ich würde hier nicht stark ins Detail gehen, denn du wirst die Zeit am Ende nicht haben. Mhm. Also so ein Gespräch läuft maximal 60 Minuten. Das ist schon richtig gut, wenn die Person sich die 60 Minuten nimmt. Ich würde es niemals unter 30 Minuten terminieren, weil dann kommt einfach alles zu kurz. Aber gerade so in den letzten, sag mal so 20, 15 Minuten sollte man zumindest schon mal kurz über das Produkt gesprochen haben. Denn auch hier, wir sollten wieder diesen Mehrwertgedanken haben. Die Person hofft ja auch auf ein paar mehr Insights zu deinem Unternehmen, zu deinem Produkt und wie kann es dir jetzt helfen bei den ganzen Fragen oder bei den Herausforderungen, die ich dir genannt habe. Also um die Frage kurz und knapp zu beantworten, ja, man sollte schon drüber sprechen.
Wie viel von den Fragen hast du vorbereitet und wie viele kommen dir spontan?
Also du hast ja gemerkt, wie gut ich den Podcast vorbereitet habe.
In der Tat. Also meistens geben wir den Podcast-Teilnehmern so ein kleines Skript, was wir so machen. Dieses Mal kam das Skript von der Marie, hatte ich auch noch nicht. Vielen Dank dafür. So, jetzt habe ich auch ein bisschen das offengelegt hier.
Dementsprechend, ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch und ich fühle mich mit Struktur schon ziemlich wohl. Dementsprechend würde ich sagen, ich habe viele der Fragen auch vorbereitet. Das ist aber auch ein Teil, wenn ich mit meinen Kunden spreche, um das Unternehmen einfach kennenzulernen. Das heißt, wir sprechen diese Fragen auch im Detail durch und dann kommt dann so, hey, das ist super wichtig für uns, das ist eher nicht so wichtig, die Frage solltest du auf jeden Fall stellen. Also das gehört für mich schon zur Vorbereitung dazu. Und deswegen, also viele der Fragen werden immer gestellt, weil das einfach, da kommst du nicht drum rum. Und dann gibt's natürlich Fragen, die irgendwie aus einem Gespräch entstehen, wo du merkst, okay, da ist einfach eine große Herausforderung, der Schmerzpunkt ist so groß, da frage ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr rein. Denn desto größer die Schmerzen beim Kunden sind, desto höher ist am Ende deine Chance, dass du diesen Schmerz beheben kannst mit deinem Produkt. Und dann wärst du am Ende, sorry für die Ausdrucksweise, schön blöd, wenn du diese Situation nicht nutzen würdest.
Und wie viel Vorbereitung hast du schon vorher in diesen potenziellen Kunden gesteckt? Das heißt, wie viel weißt du möglicherweise schon die Antwort im Vorfeld, bevor du überhaupt das Gespräch führst? Oder lässt du das wirklich so auf dich zukommen und denkst dir mal, guck, ob das überhaupt passt?
Ja, kommt oft drauf an, wenn ich vorher mit dem Kunden telefoniert habe und das Gespräch, die Discovery vorab über ein Telefonat terminiert wurde, dann habe ich da im besten Fall schon die ersten Informationen sammeln können. Das ist natürlich nicht immer der Fall, gerade wenn es über LinkedIn oder eine E-Mail gelaufen ist, dann habe ich recht wenig Informationen und muss dann wirklich in den Research gehen. Auch da, Internetseite ist, glaube ich, so the way to go, wo man sich das Ganze erst einmal anschaut. Wo steht das Unternehmen gerade? Finde ich irgendwelche Informationen zum aktuellen Hiring-Stand? Gibt es irgendwelche News, je nach Größe des Unternehmens? Auch da, Google ist dein bester Freund. Vielleicht inzwischen sogar ChatGPT. Man weiß es nicht, was da schon an Infos reinfließt. Und dann natürlich auch die Social-Media-Kanäle wie LinkedIn, wenn es eine Unternehmensseite ist, auf jeden Fall immer mal drauf schauen. Da mein Tipp, mindestens die letzten 3 bis 4 Monate einmal durchscrollen, auch mal Kommentare angucken, wie aktiv war die Person auf LinkedIn. Das heißt, welche Beiträge hat sie sonst noch kommentiert? Das hilft einfach auch, um einen easygoing Einstieg ins Gespräch zu finden, weil du zumindest schon mal die Vorlieben oder die Hobbys oder die Themen mit der Person, die oder beziehungsweise womit sich die Person beschäftigt, ja, macht es in so einem Gespräch einfacher. Und dann merkt die Person natürlich auch, hey, du hast dich vorbereitet, was auch irgendwie nochmal so einen positiven Aspekt mit reinbringt, weil es einfach eine gewisse Wertschätzung ist. Dann gibt es wiederum Gespräche, da gehe ich auch völlig blind rein. Das sind nicht die besten Gespräche. Da liegt es dann wirklich an deinem kommunikativen Skillset. Wie gut bist du wirklich? Kannst du auf Situationen eingehen? Nach 13 Jahren Vertrieb würde ich mir jetzt mal die Props geben und sagen, das kann auch mal ganz gut laufen. Best Case ist aber auch für mich Vorbereitung.
Mhm. Und würdest du auch sagen, dass das auch alles Methoden und Möglichkeiten sind, die man auch im 1:1 im Vis-à-vis machen kann? Oder hilft dir es allein schon dadurch, dass es ein Telefon oder eine technische Distanz gibt, dass es sowas gibt, dass das sogar behilflich sein kann, ein Zoom-Call oder ein Videocall oder halt ein Telefonat? Anders gefragt, was dir lieber?
Ja, schwierig zu sagen. Also ich schätze inzwischen auch wieder die persönlichen Gespräche, also dieses Face-to-Face oder auch mal wieder ins Büro fahren, bei einem guten Kaffee-Treffen, das hat auch schon was. Und das ist ja in den letzten Jahren leider weniger geworden durch das ganze digitale Zeitalter. Dementsprechend, wenn man in der gemeinsamen Stadt ist, warum sich nicht treffen? Auch da wieder Unternehmen, Office kennenlernen, hat ja auch seinen Charme. Ja, ich glaube, für Leute, die ganz frisch im Vertrieb sind, ist es wesentlich einfacher, das Ganze digital zu machen, weil du natürlich deinen kleinen Spickzettel daneben legen kannst. Du hast deinen roten Faden, den du durchgehen kannst. Oh, habe ich jetzt eine Frage vergessen? Okay, dann schiele ich mal kurz rechts nach unten. Das macht es natürlich einfacher und man merkt es dir nicht so an, wenn du vielleicht aufgeregt bist. Hat, glaube ich, seine Vor- und Nachteile. Ich habe da gar nicht so eine große Präferenz, muss ich sagen. Und du?
Auf jeden Fall im 1:1. Ich mache diese Zoom-Dinger und die Telefonate mache ich ja eigentlich nur, weil es halt so schwer ist, so in alle Welt die ganze Zeit zu reisen für ein Gespräch. Aber auf jeden Fall im 1:1. Deswegen auch das Bierchen, das darf ruhig dazugehören oder ein Glas Wein. Und deswegen frage ich das, weil wir haben im Sport ja die Herausforderung, gar nicht wahr, den Komfort, dass ein Großteil der Deals, ein Großteil dieser Discovery-Phase, ein Großteil der, ich nenne es jetzt doch, Präsentationsphase, findet im Umfeld der Sportevents statt, des Ereignisses, also im Stadion, in der Arena, in der Halle, wo auch immer wir gerade unsere Gäste, unsere Kunden oder unsere potenziellen Kunden einladen und denen das zeigen, denen das Event, diese Emotionen spüren lassen wollen, die Luft atmen lassen wollen, den Rasen fühlen und den Sitzplatz erleben lassen wollen. Und das heißt, da passiert ja so viel noch dazu, was gar nicht mit Fragen geklärt werden kann, was gar nicht mit erklären, hey, ganz emotionales Spiel haben wir da. Nein, guck's dir an und krieg die Gänsehaut, wie da angepfiffen wird, wenn 50.000 im BVB, 80.000 im Stadion sind. Da musst du nicht mehr viel verargumentieren. Da brauchst du auch nicht mehr viel Schmerz suchen. Das packt die Leute ja.
Wem sagst du das? Also, ja. Wenn du eine emotionale Komponente hast, dann ist das eigentlich der Big Win. Also mach was draus. Auf der anderen Seite muss ich auch dann jetzt die Gegenfrage stellen. Wenn du sagst, im Stadion die Emotionen sind das, was am Ende irgendwie auch entscheidend ist, dann müsste ja eigentlich jeder Verein nicht das größte Problem haben, das zu verkaufen, was sie haben, wenn sie ja die Emotionen haben.
Ja, also grundsätzlich würde ich da fast zustimmen. Es ist halt so, dass nicht jeder dann auch nur anhand der Emotionen entscheidet. Ich finde ja einen Aspekt ganz wichtig, den du reingeworfen hast. Wir müssen überhaupt erstmal gucken, welchen Mehrwert, welchen Nutzen hat der Kunde eigentlich? Und den Mehrwert, den Nutzen, das Emotionale, Besondere, Coole und ihn Packende, das ist das eine, aber das andere ist, dass er immer noch fürs Unternehmen denkt und oder fürs Unternehmen entscheidet. Und da müssen wir, das ist auch ein Trend, der schon eine ganze Zeit lang angeht, aber da müssen wir immer wieder auch für plädieren und darauf konzentrieren und das den Leuten auch, den Vertriebsmenschen im Sport auch mitgeben, immer und immer wieder, der Kunde kauft nicht ein Logo auf einer Bande. Der Kunde kauft ja auch faktisch nicht diesen Business Seat. Also das ist ja, da kauft er sich 17 Mal ein Erlebnis und eigentlich kauft er sich ein bisschen Ego, weil er 17 Mal mit einem Gast, mit einem anderen Kunden da, mit seinem Kunden da ist. Und so selber die Gastgeberrolle schlüpft und natürlich das Erlebnis. Und meistens, oder manchmal sind sie auch noch Fan oder werden Fans. Das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt. So, das heißt, natürlich müssen wir im Sport ganz viel darauf achten, dass das Emotionale nicht reicht, dass der Spieltag nicht reicht. Weil emotional kann Disneyland auch.
Ja.
Und wir müssen da schon schauen, dass wir dem Kunden oder demjenigen, mit dem wir in die Partnerschaft gehen wollen, dass wir dem auch aufzeigen können, welchen Mehrwert, welchen Nutzen er aus dieser Partnerschaft rausziehen kann. Und ich will nicht sagen, dass das scheitert. Da sind schon viele echt auf einem richtig guten Weg. Und wir werden ja auch nicht müde, das immer und immer wieder unseren Trainingsteilnehmern, unseren Coaching-Teilnehmern wieder mit auf den Weg zu geben. Übrigens auch ein kleiner Vorgeschmack auf die One Day Sales Academy. Da werden wir auch eine kleine Übung dazu machen. Da geht jeder mit seinem Nutzen nach Hause und hat auf jeden Fall einen ganz anderen Fokus möglicherweise in seinen Folgegesprächen. Neben der Tatsache, dass er jetzt auch ganz andere Qualitätsfragen mit nach Hause nimmt, müssen wir natürlich dann auch dafür sorgen, dass das einen entsprechenden Part einnimmt. Also, Ich finde, die Discovery-Phase, vielleicht kannst du das widerlegen, ist in diesem ganzen Sales-Prozess, in diesen Sales-Trainings, These 1, vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen in der Vergangenheit?
Ja.
Würdest du dem zustimmen?
Definitiv. Also es wird in den jüngeren Unternehmen, also gerade so in Richtung Unicorns, also die Unternehmen, die Startups, die richtig durch die Decke gegangen sind in den letzten Jahren, da wird das geschult noch und nöcher. Da ist das ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der Ausbildung. Und das ist ja das, was im Vertrieb nicht existiert eigentlich. Du kannst ja keine Ausbildung im Vertrieb machen, sondern es ist ja ein Learning by Doing. Du kommst irgendwie aus einem BWL-Studium, sagst, du willst Vertrieb machen. Finde ich per se schon mal ziemlich gut. War bei mir ja nicht anders. Ich bin ja auch nach dem Studium rausgegangen und habe gedacht, so ja, jetzt stellst du dich da mal hin und verkaufst ein paar Produkte, Software, wie auch immer. Aber du kannst nicht von Anfang an der beste Vertriebler sein. Das ist dann liegt dann an dir. Du kannst super viele Vertriebsmethodiken lernen. Du kannst lernen, wie ich kommuniziere, dass du nicht in jedem Satz und jedes dritte Wort ist tatsächlich, auch da, ich kenne mich selber, ist auch mein Lieblingswort.
Oder Fremdwörter, die dann in ja.
Genau, also es ist, du kannst dich unendlich viel verbessern im Vertrieb, was Fluch und Segen zugleich ist, weil du nie aufhörst zu lernen, finde ich persönlich sehr schön. Und dementsprechend würde ich dem zustimmen, ja, Discovery ist definitiv gerade, was ältere Unternehmen angeht, dieses klassische Inhabergeführte. Ich war auch zwischenzeitlich mal im industriellen Mittelstand. Wenn du da sagst, ja, lass uns mal Discovery üben, da geht schon die erste Frage los, was ist eine Discovery? Und warum soll ich denn Fragen stellen, wenn ich mein Produkt einfach über eine Präsentation, im besten noch 30 Seiten PowerPoint, an die Wand legen kann und sagen kann, hey, guck mal, wie toll wir sind. Also du merkst, es ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber genau so läuft das in vielen Unternehmen noch. Mag sein, dass das in den nächsten 5, 6 Jahren auch noch so funktioniert, aber bin mir ziemlich sicher, dass in naher oder ferner Zukunft das Thema anders angegangen wird und auch da dann der beratende Sales, wie es jetzt schon stark im Tech-Bereich ist, auch da ankommen wird. Und das glaube ich übrigens auch für die Sportbranche, dass du auch da, je nachdem, was du machen möchtest, also Geschäftsmodell verstehen von deinem Kunden, was sind deren Ziele und Herausforderungen? Will ich mich regional vielleicht sogar noch mal mehr verankern? Will ich irgendwie in einer Eventreihe mit dabei sein? Was ist denn da das konkrete Ziel? Also auch da, glaube ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Du musst dir nur vorher überlegen, was ist das Ziel von dieser Frage, die ich stelle? Und was kann ich hinten raus damit anfangen? Und dann, glaube ich, ist es ein ganz tolles Werkzeug, auch im Sportumfeld.
Und ich habe ja jetzt gerade schon den Hinweis gegeben, wir sehen uns ja wieder. Und zwar, dieser Podcast erscheint am Donnerstag, den, sollen wir mal kurz gucken, 19. Juni. Und wir sehen uns wieder eine Woche später an dem Mittwoch, den 25. Juni. Und zwar in Frankfurt. Da ist nämlich die nächste Ausgabe unserer One Day Sales Academy. Und wer da schon mal war und wer sich dafür angemeldet hat, weiß, wir gehen da auch den Sales-Prozess durch und die einzelnen Positionen und Stationen, die da stattfinden, und werden das dieses Mal um einen Part erweitern, nämlich dass wir einen ganz klaren Fokus auf die Discovery-Phase legen. Und da habe ich mir, ja, wie kann es anders sein, eine Expertin dazu geholt. Und kann sich irgendjemand hier vorstellen, wer da sein könnte? Also Marie, ich freue mich sehr, dass du in einer Woche dabei bist, wenn wir in Frankfurt mit unseren Trainingsteilnehmern einmal durch genau diese Phase und diese Fragen vor allen Dingen nochmal konkreter werden und da durchgehen wollen.
Ja, ich freue mich auch riesig. Danke, dass ich dabei sein darf. Und ich habe mir einiges überlegt. Es wird nicht nur ein Monolog, so viel kann ich schon mal vorweg sagen. Also wir werden auch ganz, ganz viel aktiv machen und selber anwenden. Und es wird, glaube ich, eine richtig coole Veranstaltung.
Also wenn das nicht jetzt noch die Aufforderung ist, wir haben sogar im Vorfeld schon große Teilnehmerzahl diesmal in Frankfurt. Frankfurt scheint ein gutes Pflaster zu sein, haben den Raum nochmal erweitert und tatsächlich noch ein paar Plätze dazu gewonnen, sodass wir jetzt auch noch ein paar, also falls das den einen oder anderen hier dazu befähigen oder ermuntern sollte, noch dazu zu kommen. Wir haben noch ein paar Plätze frei oder wir können sie zumindest frei machen. Aber das soll es auch schon, das war gar nicht so als Pitch gedacht, sondern wir wollten tatsächlich diese Phase ja nochmal beleuchten. Und wenn man über Fragen nachdenkt und sich da auch gut vorbereitet und so, was war denn so ein Bad Case? Was war denn das ist so voll in die Hose gegangen, so ein Szenario, wo du sagst, da möchte ich am liebsten nicht drüber sprechen, aber heute im Podcast muss ich es einmal.
Oh, jetzt muss ich natürlich überlegen. Überlegen und aus dem Nähkästchen plaudern. Also klar, das Schlimmste, was dir in der Discovery passieren kann, ist, dass da jemand sitzt, der sich so denkt, ah, da sitzt ein kleines Mäuschen, die stellt mir jetzt hier ganz viel Fragen. Und da kriegst du halt Einwortantworten. Also versuch mal mit Einwortantworten einen Dialog zu führen. Das funktioniert recht schlecht. So viel kann ich vorwegnehmen. Dementsprechend versuchst du dann natürlich irgendwie dieses Gespräch noch aufzulockern, dann nochmal so in den Smalltalk zu fallen, in irgendeiner Form vielleicht nochmal was aufzugreifen, was du vorher gesehen hast, nochmal übergreifen aus dem Unternehmenskontext oder was auch immer gut funktioniert. Ja, ich hatte so ein Gespräch auch schon mal mit einem anderen Kunden, da so einen Use Case irgendwie aus dem Ärmel schütteln. Ja, aber auch da, glaube ich, hat jeder Vertriebler mal seine Erfahrung gemacht. Du sitzt dann einfach vor einem Stein, der dann nicht wirklich Lust hat, mit dir zu reden. Und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, gut, lieber Hans, ich habe das Gefühl, das wird hier nichts mit uns beiden. Entweder wir finden einen neuen Termin, wo wir einfach uns beide nochmal besser darauf vorbereiten, oder wir gestehen uns selber ein, das hat auch mit uns gar keinen Sinn. Alternativ nochmal einen anderen Kollegen drauf loslassen und sagen, hey, vielleicht möchtest du es beim Hans nochmal probieren. An der Stelle, ich entschuldige mich für alle Leute, die Hans heißen. Das ist jetzt einfach nur ein Name, der gefallen ist. Aber ja, also kommt auch vor, da nicht unterkriegen lassen und beim nächsten Mal vielleicht einfach besser oder eine andere Strategie fahren. Und das Wichtigste ist, glaube ich, sich selber nicht zu ernst nehmen und dann zu sagen, ja gut, vielleicht hatte Person XY einen schlechten Tag, liegt nicht an dir, vielleicht war deine Nase krumm, man weiß es nicht. Also ja, Teil vom Vertrieb.
Da fällt mir gerade ein, bei uns heißt der Hans Günther, die Sachen. Aber das ist ein anderes Thema. Denn aber auch die andere Frage an dich, hast du eine Lieblingsfrage?
Habe ich eine Lieblingsfrage? Ja, tatsächlich. Und zwar ist es eine emotionale Frage, die sehr auf die Person selber abzielt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass der Mensch gerne über sich selber erzählt. Also das können wir ja am besten, wir Vertriebler sowieso. Und wenn du dann die Frage stellst, hey Lisa, wenn du dir eine Sache für die Zukunft wünschen würdest, was wäre das? Und dann kriegst du die Antwort hoffentlich und dann die Follow-up-Frage stellst, und warum ist das so? Weil dann öffnest du zum einen die Tür, dass die Person sich etwas wünschen kann, was ihr für die Zukunft helfen würde. Und auf der anderen Seite erfährst du mit dem, warum ist es eigentlich so, im besten Fall eine sehr persönliche Ansicht, weil es der Person für ihren Job hilft, weil es sie in der Karriere weiterbringt. Und damit öffnest du eigentlich einen sehr positiven, einen sehr schönen Raum, der, glaube ich, für so ein Gespräch extrem hilfreich sein kann. Gerade wenn es am Anfang vielleicht gar nicht mal so rund läuft. Das ist eine gute Frage, meiner Meinung nach.
Und die sollte sich mindestens jeder aufgeschrieben haben. Und die ganzen anderen Fragen, die sonst noch eine Relevanz haben für die Discovery-Phase im Rahmen des Vertriebsprozesses, in Sportorganisationen und angrenzenden Unternehmen, das lösen wir alles in der kommenden Woche dann in der One Day Sales Academy auf. Also Maria hat mich sehr gefreut, dass wir hier einen kleinen Exkurs mal gemacht haben. Der ging fachlich jetzt doch mal ein bisschen deeper, weil wir ein Thema uns rausgesucht haben, über das wir gesprochen haben. Das ist das, was du vertrittst und wofür du dann auch von unserer Seite aus angeheuert wurdest. Ich habe jetzt schon Bock auf nächste Woche und kann das nur allen wieder empfehlen. Schaut mal vorbei. Und ansonsten können Sie auch bei dir in den Social-Media-Kanälen, wir verlinken dich hier unten in den Shownotes, und dann auch mit dir direkt Kontakt aufnehmen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich riesig, dass das hier so bombastisch geklappt hat und auch so spontan. Und dass wir uns nächste Woche wiedersehen und dann einmal an den Teilnehmern uns gemeinsam versuchen können, wie wir das mit der Discovery-Phase hinkriegen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, mit dabei zu sein. Und falls noch jemand ein paar Fragen sucht für die Discovery, kann die Person sich natürlich jederzeit gerne bei mir melden.
Ich danke dir herzlich, wünsche dir einen wunderbaren Abend. Wir sehen uns nächste Woche, und euch anderen da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben nächste Woche dann wieder die nächste Folge, und vielleicht seid ihr dazwischen ja auch in Frankfurt. Nochmal der Hinweis, am 25. Juni in Frankfurt. Marie, das war's. Beste Grüße aus Hamburg.
Ciao. Ciao.